Nicht wüscht. Das ist der Podcast von Hans-Jürg Zink zu seinem Mundart-Roman «Tüet nicht wüscht, eine Gimmerliebe von seiner Zeit, das Gäbige am Thunersee». Erschienen 2023 im Neptun Verlag Bern. Das Klavierintro ist von Edwin Peter. Lesen tut der Hans-Jürg Zink.
Folge 20, Kapitel 25, Höhenluft. Jules, der Götti hat angerufen. Du sollst um 13:30 zu Weg sein.
Zu Weg? Für was?
Das hat er nicht gesagt. Ausfahren will er dich, tut die Mutter geheimnisvoll. Dabei hat es für einen neuerdings 18-Jährigen an dem 1. Oktober schon allerhand Überraschungen gegeben. Zwei neue Hemli und ein paar Manchester-Hosen von den Eltern. Also, eigentlich von der Mutter, der Vater hat zahlt. Von Schwost ein paar geglismete Wintersocken. Und natürlich die traditionelle Schwarzwälder-Torte mit sterilisierten, in Schnaps eingelegten randlicher Kirsche. Von Gottadori eine Krawatte und einen Büchergutschein. Und in der Post liegt ein Brief vom Enni, wo wie gäng in der Ferien beim Mütti lebt und zur Sache hilft schauen. Jules hat gerade Herzklopfen bekommen, aber auftun will er ihn erst nachher messen. Und auch das reicht jetzt nicht. «Was soll ich echt anlegen?», fragt er beim Stegen aufgehen. «Eh, am gescheitsten gerade die neuen Hosen», schlägt Trudi vor. «Es ist ja nicht mehr so warm wie letzte Woche, und eins von den neuen Hemli kannst du gut nehmen dazu. Aber gell, keine Krawatte. Weiss halt nicht, was Werner im Sinn hat mit dir. Ich glaube, ohne bist du auch fast Wöhler, ist der Mutter ihrer Rat. Und kurz vor der 13:30 kommt Jules im dunkelrot gehäuselten Hemli den grünen Manchester-Hosen und seiner blauen Windjacke unter dem Arm mit Küche runter. «Ist gut so? Hättest du dich nicht noch strahlen wollen?», macht Schwost. «Mist!» Und schon kehrt einen auf dem Absatz um und verschwindet wieder. «Soll er echt den Brief mitnehmen für unterwegs?» «Nein!» Scheider in die Schreibtisch schon geladen. Und schon hornet es voraus. Am Götti sein schwarz-weisses Triumph-Gabriolet ist vorgefahren. «Juri, komm grad!», ruft die Mutter zum Küchenfenster aus. «Oder willst du noch reinkommen, ein Kaffee und ein bisschen Schwarzwälder-Torte nehmen?»
«Nein, merci, diesmal nicht. Ich will fahren. Wir haben darum noch ein Programm den Nachmittag», sagt Werner zum Autofenster aus.
«Wohin geht's denn eigentlich?»
«Wird nicht verraten. Fahrt ins Blaue.»
«Aber gell, fahrst vorsichtig.»
«Selbstverständlich, Schwesterherz.» «Félicitations, Jules. Mes meilleurs vœux», lächelt Werner, der zu seinem Cabriolet ist ausgestiegen, sobald er seinen Gast hat gesehen. Er umarmt ihn. «Steig ein, bist so gut», sagt er höflich und tut ihm die Autotür auf. «Wettermässig hast du einen Wundertag rausgelesen», strahlt der Chauffeur.
«Also, Joe Juri, genießt den Tag», wünscht ihm die Mutter. Und die Schwost kreit ihm nachher, «Frisst er nicht zu viel!»
Schon gleich hat man das Berntor zu Gäbigen passiert und nimmt rechts die Abzweigung auf Steffisburg. Klar ist der Geburtstagsbub gespannt, woher es geht, aber er hat sich vorgenommen, keine Fragen in dieser Richtung zu stellen. «Fahrt ins Blaue» ist ein Spiel mit ganz bestimmten Regeln. Eine davon, der Gastgeber steuert, der Gast hat keinen Wunsch, auch wenn der Tag eigentlich sein Ehrentag ist. Eine andere Regel heisst, der Mann am Steuer nicht ablenken. «Bitte nicht mit dem Chauffeur sprechen», steht in der Postauto. So verleiht Jules sich auf die Schweigen. Nur wenn er der Götti etwas fragt, gibt er Bescheid. «Hast du gern Meränke?», macht Werner plötzlich, nachdem er gegen rechts Richtung Schallenberg abgebogen ist. «Zweifelst du dran?», sagt Jules und grinset. «Natürlich nicht, es war nur eine rhetorische Frage.» Der Götti gibt Gas und schaltet den Gang zurück, es geht obsi. «Dann gehen wir ins Kämmeribodenbad?», fragt Jules. «Erraten, wo es die weltbesten Meränke gibt», ruft Werner. «Übrigens, weisst du noch den auf dem Niesen?», sagt er nach einer Pause, wo sie gerade das Unterlangeneck durchfahren. Das ist nämlich der wirkliche Grund, warum ich dich gefragt habe. Schül besinnt sich nicht mehr so recht. Dann war Marlene dabei gewesen, die sieht er noch vor sich, in Lederhosen mit einem Tiroler Hüte. Und das Niesenbändchen, das Pfeife gerade in den Berg aufschnurrt, das ist ihm geblieben. Aber wir denken, ah, mal, jetzt tagt's. Ist das denn, was ich gesagt habe, sie seien mir zu süss? Ja, genau. Nachdem du schon fast die ganze Riesenportion hast verputzt gehabt, lacht der Götti. Bin halt gewarnt, dass man zu sauer ausmacht. Darum habe ich die erstbeste Ausrede gebraucht und nicht können zugeben, dass es mir schlecht war. Schül wird leicht melancholisch. Er denkt an seine Fettlawinenzeiten zurück, wo das Essen noch ein allgegenwärtiges Thema war. Ausreden brauchst du im Leben, sagt Werner. Aber die erstbesten sind selten gut. Ja, das stimmt, geht Schül etwas planlos zurück. Moment mal, wie ist es denn heute bei ihm mit dem Essen? Hat er nicht gerade vorhin wie auf Knopfdruck beim Stichwort Merenken eine Lust gespürt, so wie es auch bei dem Märli heisst, das Wasser lief ihm im Munde zusammen? Geschichten aus der Zeit, wo die Leute noch gewusst haben, was Hunger heisst. Jetzt kennen wir nur noch Lust, denkt Schül. Heisst der Tag geniessen einfach jede Lust befriedigen? Fragt er plötzlich so laut, dass auch der Mann am Steuer versteht. Du hast ganz recht, Schül, dass du dir das fragst. Und ich kann dir eine Antwort geben, wobei das aber einfach meine Antwort ist. Werner bremst ab und tut den Blinker raus und fährt auf einen Parkplatz links an der Strasse. Kommst du aus, wir wollen uns ein bisschen bewegen. Werner steuert aber nicht das Berghaus an, wo Schallenberg heisst und offensichtlich ein Beiz ist, mit Tafeln von Russ, die Apfelkuchen und Schokitorten versprechen. Er knöpft seine dunkelbraune Lederjacke zu und nimmt den Weg rechts am Haus vorbei auf ein Natursträßchen zwischen bewaldetem Weidland und einem kleinen Hügelzug mit Büschen und Föhren. Schül sieht in westlichen Weite über den blauen Voralpen Zäckeli der Herbsthimmel mit ein paar verspielten Schönwetterwölkchen. Die Sonne hat gegen noch fein ein bisschen Kraft. Werner hätte sogar können das Verdeck auftun, denkt er. Jedem Lust nachgeben ist auch eine Art von Geniessen, nimmt jetzt Werner den Faden wieder auf. Aber eine ziemlich primitive, weil sie kein Ziel hat, weder die schnelle Befriedigung. Schül muss leer schlucken. Er weiss genau, was der Götti meint. Echte Geniesser sind Künstler. Sie lösen sich zum Beispiel Zeit und nehmen sich zurecht, rauszulesen. Nicht die erstbeste Gelegenheit beim Schopf zu packen, sondern die beste abzuwarten. Sie wollen etwas erleben beim Geniessen. Etwas, was sich erzählen lässt und was sie sich später gern daran besinnen, ohne sich vor sich selber müssen zu schämen. Darum wollen sie auch mal Nein sagen zu einem Genuss, weil die Qualität nicht stimmt oder zu wenig Zeit zur Verfügung steht. Oder weil sie sich anders besonnen haben. Mit anderen Worten, weil sie über ihren Genuss bestimmen oder Genuss nicht sehen in den Klauen soll haben. Das nämlich wäre Zwang. Und Zwang sind etwas absolut Genussfindliches. Werner hat sich in einen Eifer hineingeredet, bleibt stehen und schaut seinem Neveu in die Augen. Schül gibt der Blick in die blau-grünen Pupillen zurück, studiert Werners helle, hohe Halbglatze mit den hinteren gestrahlten dunklen Haaren und den grauen Schläfen. Ja, ich glaube, ich weiss, was du meinst. Von mir aus können wir also den Programmpunkt Merenke gerade so gut streichen. Ah nein, das habe ich aber jetzt nicht gemeint, sagt Werner leicht überrascht. Verzicht ist nicht gegen den besseren Weg. Weil so lernt man ja nie, wie geniessen wirklich geht. Und bei so einfachen Sachen wie Merenke, da lohnt es sich sowieso nie, die moralische Frage daraus zu machen. Im Sinn von, kein Merenken ist auf jeden Fall besser. Du hast heute Geburtstag, Schül, wirst 18 und ich habe dich eingeladen. Also ist es nur recht, wenn du bestimmst, was du geniessen willst. Hauptsache, du geniessest es wirklich. Also, was hättest du gern? Die zwei haben ihren Spaziergang wieder aufgenommen, laufen jetzt aber zurück am Auto zu. Da kommt plötzlich auch der Jung ins Philosophieren. Sich Zeit lassen, hast du gesagt. Wie viel Zeit haben wir denn? Oder anders gefragt, was hast du noch alles auf dem Programm? Erst dann weiss ich nämlich, ob ich das, was mich gelustet will, geniessen. Recht hast, ruft Werner. Also, ich verrate mal so viel. Am 7. sind wir in Weberen zum Znacht angemeldet. Alles andere siehst du später. Der Fall ist klar, sagt Jules, und ist sich ganz sicher. Dann braucht es keine mehr Ränken im Kämmeriboden. Ein bisschen Öpfelkuchen davor in Beiz ist die Feierung genug. Dann haben wir noch etwas mehr Zeit zum Lafern. Und du kannst es beim Fahren etwas gemütlicher nehmen. Bravo, das ist ein Wort. Werner klopft seinem Göttibub auf die Achsel. Dann kehren wir nachher um und fahren direkt auf Bern. Willst du etwas Bestimmtes schauen dort? Wir haben ja dann noch etwas Zeit vor der Nacht. Kann ich mir es beim Zvieri noch überlegen? Selbstverdürlich, lacht der Gastgeber und tut die Türen zur Bergwirtschaft auf. Leere Holztische mit Stabellen drumherum. Es ist Mende Nachmittag. Ein Bärli in Töpfmontur beim Kaffee. Drei Gemeinsarbeiter in blauen Übergewändli, die einen Jass klopfen zum Bier. Eine ältere Frau mit Bürzi serviert. Jules bekommt jetzt sein bisschen Apfelkuchen, natürlich mit geschwungenen Nidlen. Und fragt gewundrig, was ist das, wo der Werner zu Schokitorten ein Kaffee Lutz bestellt. Aber der sagt nur, ich offeriere dir auch eins, der lehrst grad etwas. Ich habe Freude gehabt an dir Schnitzelbank, Jules. Das hat er schon lange mal sagen. Saubere Reime, Rhythmus sicher, schöne Pointe und ein gutes Gespür für die Melodie, die du drauf textest. Speziell gefallen hat mir der vom alten Bauer, dem Doppelschmied. Jules wird warm mit der Seele und kurz darauf aber noch im Magen. Nämlich, als er den ersten Schluck aus dem Glas mit dem Kaffee Lutz probiert. «Aha, komm nachher», sagt er troch. «Das ist ein Kaffee mit Hilfsmotor. Nicht schlecht. Oder Kuchen kann man noch empfehlen. Was findet der Gastgeber?» «Alles bestens», lacht Werner. «Mit dem Güx haben sie es gerade ein bisschen gut gemeint. Stört mich also jetzt nicht, macht Schwander Junior. Und ihr kann ein bisschen Kurve noch sicher auch nicht schaden.» «Aber lass jetzt, Jules», wechselt Werner den Ton. «Hat es dich noch nie gelustet, deine eigene Melodie zu erfinden? Für so gute Texte, wie du schreibst?» Jules denkt an seine schitteren musikalischen Versuche auf dem Knebel oder Bratschen. «Bin halt nicht so der Musiker», sagt er verlegen. «Und begleiten könnte ich mich auf keinen Fall selber.» «Ah ja, schon klar. Wer hätte dich begleitet? Doch sicher Zenny am Klavier.» «Nein, Zenny ist ja gar nicht reingekommen. Und Klavier hat es im Wäschhäuschen auch gehäss. Darum habe ich das Holzerefi gefragt mit der Gitarre. Und wer ist das Holzerefi? Die in der kleinen Stadt Demili gespielt hat. Aber die hast du ja auch nicht gesehen. Leider nicht, nein. Am Efi, sein Vater ist Doktor, also kein Richtiger. Sie sagen ihm der Kügeli-Holzer. Aha, ein Homöopath. Ja, genau. Und darum ist das Efi zu Langendal in der Steinerschule. Und sie redet auch wie eine von Langendal, so mit Jo und Milch und so. Also, und die hat dich begleitet? Ja, Begleitgitarre spielt sie ziemlich gut. Sie hat auch eine schöne Stimme. Und schöne blaue Augen, stimmt's? Wie weisst jetzt du das? Jules wird plötzlich rot und Werner lächelt. Ich stelle mir sie so vor. Rotblond mit saphirblauem Blick, sinniert er. Bist du etwa ein bisschen verliebt in sie? Oder ist dir das Kaffee Lutz in den Kopf gestiegen? Ich glaube beides, sagt der Bub. Erleichtert, dass er ehrlich sein darf. Unter Künstler ist das nichts Spezielles, tröstet nicht der Götti. Wenn wir eng zusammenarbeiten, springen erotische Fünkli. Das ist spannend, das ist auch schön. Du musst einfach aufpassen, dass nicht ein Feuerwerk daraus wird. Sonst hat er plötzlich die Sendung keine Freude. Keine Angst, da schaue ich schon, sagt Jules. Wie für sich selber zu beruhigen. Und für auf die Frage zurückzukommen, ich bin wohl mit guten Melodien von anderen. Da brauche ich vorläufig keine eigenen. Weil nur für eine Schnitzelbank wäre mir das zu anstrengend. Es ist noch schön mild. Ist gut, wenn ich das Verdeck auftue? Und bevor Jules hat ja klar gesagt, ist die schwarz-weisse Gutsche schon offen. Soll ich echt Windjacken anlegen? Ich will mich dann gleich nicht verkälten. Ich würde es empfehlen, sagt Werner. Ich selber brauche nie mehr weder meine unverwüstliche Ledermontur. Und wenn sie mir zu fest um die Ohren kutten, setze ich noch den da auf. Damit lenkt er unter den Sitz und nimmt eine Lederkappe mit Ohrenschutz und Kinnriemen führen, wie sie etwa in den 30er Jahren in Mode waren. Das ist ein Erbstück vom Papa. Der ist in seinen besten Zeiten sogar noch Rennen gefahren. Wie eine Schleierrühle, lachen die Schüler, wo Werner zum Spass das Ding aufsetzt und ihn durch die Chromstahl gerahmeten Augengläser grimmig anglotzt. Übrigens kommt mir jetzt gerade in Sinn, was wir zu Bern könnten machen vor der Nacht. Nämlich, fragt Werner und versorgt die Rennfahrerkappe wieder unter seinem Sitz. Ich bin noch nie auf dem Münsterturm gsi. Höchste Zeit, das nachzuholen. Also einsteigen bitte. Los geht's. Schül ist auch noch nie mit offenem Verdeck Cabriolet gefahren. Und dann noch bei so viel schönem Herbstwetter. Er genießt die windige Nitzifahrt durch den Mittalerhöger. Auch wenn der Chauffeur, weil es fast keinen Verkehr hat, einzelne Kurven ziemlich unbekümmert schnitt und deutlich zu schnell nimmt. Kurven auch denkt Schül nur. Und kommt gegen mehr in Geburtstagsstimmung. Freut sich auf den Münsterturm und grübelt der Frage nach, warum der Götti für die Nacht ausgerechnet in die Webere will. Irgendetwas trollt ihm im Kopf herum, das mit der Beiz zu tun hat. Aber er kommt nicht drauf. Wollen wir nicht auf die mittlere Terrasse schauen? Schnauft Werner. Immerhin schon 222 Dritte. Bis zu oberst sind es nur noch 90, grachset die Schül. Ich werde ganz rauf, solange ich noch mal. Sonst haben wir dann plötzlich keine Zeit mehr. Schon 17:30. Ja, du hast recht, keucht der 52-Jährige, der ausser die Segeln noch ein bisschen schwimmen keinen Sport macht. Also, hopp, Schweiz, dann nehmen wir das Restchen noch. Schül geht voran. Leute hat es kaum. Ein einziges Mal begegnet ihnen ein junges Bärli, das Nitze steigt, Bonjour sagt und kurz darauf aber irgendetwas im Gredi rauslacht. Die können gut lachen, denkt Schül. Ich lache die auch wieder beim oben runterkommen. Er merkt, wie der Götti langsamer wird und verschnauft den Moment. Die Wendelstegen ist enger geworden. Dritte Zelle hat er aufgegeben. Aber jetzt gibt er sich einen Ruck und kommt wieder in die Gang. Auch Werner hat den Anschluss gefunden. Sind wir oben? Beistet er. Fast! Geht der Junge um. Und nach zwei Drehungen können sie endlich den Schritt auf die enge Turnterrasse tun. Und nach ein bisschen Küchen schnaufen sie auf und geniessen zuerst mal den Rundblick. Dann schauen sie nicht sie. Das Bärli von vorne umarmt sich jetzt auf der Terrasse unter ihnen, glaubt sich unbeobachtet, wagt sogar eins, zwei Münche oder nicht nur Flüchtige. Die Schül muss schmunzeln. «C'est beau l'amour», macht er zu Werner und der geht um. «A Bern comme à Paris. Aber zu Paris ist mir's mehr gewohnt weder hier.» Beide schauen sie jetzt in die Weite, Gebigen zu und den Alpen. Und dann laufen sie langsam zu ringsherum. Es hat gekühlt, die Schül ist froh um seine Windjacke. Und plötzlich fragt er, «Hast du eigentlich eine Freundin zu Paris? Oder nur der Willi, den du gehst besuchen?» Werner bleibt stehen, lächelt und sagt, «À Paris, mon cher, dans la métropole de l'amour, on a une petite amie pour une heure, pour un jour, tout comme tu en as besoin.» «Aber eine Freundin, nein, ja, hein!» Damit läuft er weiter um den Turm um und ruft über die Achsel. «Das wäre mir zu anstrengend. Für das gehe ich nicht auf Paris. Dort wollte ich meine Freiheit geniessen.» Die zwei stehen schon wieder auf der Seite, wo man auf dem Münsterplatz runter sieht. «Schau die vielen Leute dort unten. Die meisten meinen, sie seien frei. Die wenigsten sind. Fast alle hat es in ihren Pflichten nachher. Haben einen Stundenplan, sind eingespannt in ein Netz von täglichen Sorgen, das sie fesselt und einengt. Und warum? Weil sie Marionetten sind an den Fäden von Bürgertum, Kirchen und Militär. Will die Ideologie liefern, für sie machen zu tanzen.» «Jetzt redest du wie ein richtiger Politkabarettist», stellt Schül trocken fest. «Das ist die Höhenluft», lacht Werner. «Kennst du übers Reisen?» «Habe ich mal gelesen, ja. Sogar in ungekürzten Ausgabe.» «Wunderbar. Dann weisst, dass der Gulliver zuerst bei den Zwergen, den Lilliputaner, und nachher bei den Riesen gelandet ist. Genialer hätte man den Blick durch die satirische Brille nicht können gestalten, weder dass das dem Arzt Jonathan Swift ist gelungen, dem Urvater der modernen Satiriker. Gell? Und den Blick, den hat man hier oben, gibt der junge Satiriker zurück. Ja, den hat man, sagt Werner, und muss einen Krott für ihn husten. Aber du, mahnt Schül, ich glaube, wir sollten langsam. Es ist gleich 6:30. Damit nehmen sie den Abstieg in Angriff, und dazu hat Schül ganz viel zu überlegen. Das jüngste Gericht studieren wir das anderes Mal, macht Schül, was sie zum Münstertor rausgehen. Du sagst es, für hinach warten uns ein paar feine Gerichte in Weberen. Und das jüngste Gericht, das wartet noch ein bisschen, kalauert Werner, was sie zusammen durch die Kreuzgasse in die Gerechteren übersteuern. Schau, dort hinten, Werner zeigt gegen das Rathaus hindern, wird unser Kanton regiert. Du weisst ja, was ich von diesen Brüdern halte. Und da ein bisschen weiter oben, er macht ein paar Schritte ob sie in die Kramgasse und deutet auf einen Kellereingang, ist ein ganz tolles kleines Theater, wo du unbedingt einmal her musst. Das Kramgasse 6. Dort spielen sie die Modernen, vor allem auch Franzosen, Engländer und Amerikaner. Ist das echt dort, wo Zenny das Stück von Sartre schaut, denkt Jules. Aber weil ihm der Titel gerade nicht mehr in den Sinn kommt, fragt er die Göttin nicht danach. Zudem kommt jetzt ein Rohr ab, ein Mann, den Jules schon kennt, und putzt fast mit dem Werner zusammen, der den Glauben rein hat, für rechts runter zur Weberin zu laufen. «Wir wollen mit China zum gleichen Ort», lacht Werner und gibt seinem Kollegen freundschaftlichen Händedruck. «Hey jo, da ich in die Weberen», sagt Otto Giesiger mit seinem unverkennbaren Solothurner Akzent. «Alles Gute zum Geburtstag, dir gseit, ich bin im Bild», lacht er. Gibt dem Schül die Hand und er sagt sofort: «Merci vielmal, grüße Herr Giesiger». Der grinset nur und ruft: «Der Herr lassen aus dem Spiel. Otto ist mein Name. Für dich bin ich der Giss.» Die zwei nicht mehr ganz jungen Herren nehmen der 18-Jährige in die Mitte. Zur Weberen sind es nur noch ein paar Schritte. Werner, Schül und der Giss sind die Letzten. Die anderen Mutzentatzen hocken schon am grossen, runden Tisch und studieren die Speiskarte, wo der Kellner, Schül gehört, dass man ihm Hugo sagt, verteilt hat. «Aha, das Geburtstagskind», lächelt eine mittelalte Frau mit aufgestrahlten Haaren und einem strengen Eulenblick. «Gratulation!» und gibt dem Schül eine feine, feste Hand. «Ich bin Helene», sagt sie mit ihrer schönen, rauchigen Altstimme. «Wie alt wirst?» gegert das jüngeres, blondes Bummerli in Jeans und rotem Lederjäckli. «Sie sind Rosmarie», lacht sie. Schül kommt nicht nachher mit Händen schütteln und Fragen beantworten. Probiert sich auch nicht mehr richtig zu merken. Ein paar davon kennt er schon von früheren Vorstellungen her, vor allem die Herren. Die Frauen sind zum grössten Teil neu dazugekommen. Als dritte noch die Vreni, etwa 30, mager, dunkelblonde Strähnen und eine Vogelnase. Schül vermutet, sie könnten Kindergärtner sein. Am Werner sagen alle der Chef, und der Giss ist natürlich der Giss. Von den drei anderen Männern ist einer der Max, Rundschädel, Kranzbart, Glubschaugen und schon deutlich über 40. Einem sagen sie Shampoo. Der ist etwas jünger, hat aber schon eine Vollglatze und sieht irgendwie intellektuell aus, vielleicht wegen der schwarz gerandeten Brille. Und da ist noch der Ziggerli. Ob das ein Geschlechtsname oder ein Übernamen ist, weiss Schül nicht. Das ist der jüngste vom Ensemble und vor 4 Jahren auch noch nicht dabei gewesen. Ein Rotschopf mit Kruseli und einem neckischen Schnäuzli, ein dunkelblaues Hemdli mit schwarzem Gilet und statt einer Krawatte ein blümeliges Haustüchli im Hemdli-Ausschnitt. 2 Flaschen Schaffiser stehen im Kühler schon zu Weg. Schül wird ungefragt ein Gläschen eingeschenkt. Und alle wollen jetzt mit dem auf seine Geburt anstoßen. Das gibt ihm die Gelegenheit, nehmen noch mal zu repetieren. Sein Platz ist zwischen der Helene und dem Chef, wo ihm eine Speiskarte in die Hand drückt. «Schau da», sagt Werner. «Rehrücken, Horrücken oder Hecht, was gelustet dich?» Schül hat noch nie Wild gehabt. Das ist daheim nicht Brauch. Darum sagt er sofort: «Rehrücken gern.» Und mit Schein haben auch die anderen fast alle das bestellt. Mit Ausnahme vom Shampoo, von der Hecht nimmt, und von Rosmarin, die kein Fleisch isst, und einen gemischten Salat und Rösti mit Spiegelei will. Oder Hugo die Speiskarten eingesammelt und noch ein paar Aperol-Knapperli serviert hat, ergreift der Chef, nachdem er mit zwei Gläsern hat geläutet, das Wort. Plötzlich sind alle still. Und Schül fällt das erste Mal auf, dass an diesem Montagabend fast keine anderen Leute in Weber hocken.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Mutzentatzen, liebe Schül, das Nachtessen heute ist nicht nur eine Gelegenheit, deinen Geburtstag zu feiern, das wäre auch diskreter gegangen. Nein, ich nehme die Feier zum Anlass, die Schül, wie schon seit längerem angedenkt war, aber da bist du noch im Probesemester gesteckt, und das hast du jetzt längst hinter dir, als Jungautor von der Mutzentatze zu begrüssen. Ich weiss, du kannst das, deine Talentprobe, sowohl dann in der Schülerzeitung wie auch in der neuesten Schnitzelbank vom IK-Lager, haben mich überzeugt. Und wegen den Eltern, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich habe mit ihnen geredet. Also, auf einen kurzen Nenner gebrungen, Schül, bist du bereit, zwei, drei Texte zum neuen Programm beizusteuern? Wenn ja, würde uns das alle zusammen außerordentlich freuen. Schül wird rot. Er hat so etwas Direktes nicht erwartet, will aber auf keinen Fall zeigen, dass er Schiss vor dieser Aufgabe hat. Oder den Eindruck machen, es sei nicht ernst genug. Und schliesslich ist die Freude am Neuen deutlich stärker als das mulmige Gefühl. Sofort setzt er sein freundlichstes Lächeln auf und gibt zur Antwort: Also, mithelfen täte ich gern. Um was geht's dem neuen Programm? Und Werner geht um: Das vernimmst du jetzt grad. Toll, dass du mithilfst. Merci. Da rufen die acht Mutzentatzen begeistert anklatschen. Aber gleich wird's wieder still, weil alle am Tisch jetzt wollen wissen, was der Chef über die Pläne, die vermutlich den Sommer zu Paris entstanden, zu erzählen hat. Mir ist es den Frühling zu Berlin so zu gerechtem aufgegangen. Und der Monat Paris hat mir es nochmal bestätigt, fährt Werner an. Und der ganze Tisch merkt, endlich lässt er die Katze zum Sack aus und ist gewundert, wie es weitergeht. So schön unser Schweizerländchen ist vorkommt, so bünzlig ist es auch. Vom Krieg verschont, vor Weltgeschichte vergessen, leben wir Schweizer selbstgefällig vor uns her. Fast könnte man von Vegetieren reden. Weil das Vegetative, das Essen, das Trinken, der Blick auf einen eigenen, wohlgenährten Bauch, ja, lachet nur, ich schliesse mich da völlig ein, gibt uns Schweizer eine satte Zufriedenheit, die natürlich, ich gebe es zu, auch ihre positive Seite hat. Aber andererseits eine furchtbar egoistische oder Welt gegenüber ziemlich gleichgültige Zufriedenheit ist. Und genau diese Haltung möchte ich im neuen Programm thematisieren. Ein zügiger Titel ist mir noch nicht eingefallen, aber das kommt noch. Oder der hat eins von euch eine zündende Idee. Es geht so in die Richtung vom Pausezeichen von Radio Bero Münster. Komm, Bub, oh, schau dein Ländli an. Mit anderen Worten, unsere Art Nabelshow und natürlich die Folgen davon, die schweizerische Abschottung, unsere verdammte Selbstgenügsamkeit, unsere Rollen als Zuschauer mit Logenplatz auf der Weltbühne, wo die Struben aber wichtige Sachen passieren, wo uns nur dann interessieren, wenn wir dabei ein gutes Geschäft machen können. Werner hat sich Eifer geredet und wird vom Hugo diskret unterbrochen. Das Essen wäre nachher. Und nicht nur Schül schmunzelt, wo er sieht, wie glücklich der Götti seine Ehrrücke mit den Knöpfchen oder der Preisuberi-Sauce anschaut. Jetzt wird noch ein süffiger Dolly geschenkt, der macht die Schüls Augen der Genuss perfekt. Und beim stillen Köien hat es jedes Zeit, sich die Rede vom Chef nochmal durch den Kopf zu gehen. «Weisst, Helene schreibt auch Texte», sagt Werner zu Schül. Und die rauchige Altstimme nimmt den Bau ab. Ja, beim Chef seiner Rede sind mir gerade allerlei Sachen durch den Kopf. Nur für eine Textidee hat es noch nicht gelangt, lachen sie. Das braucht halt ein bisschen Zeit, macht der junge Autor, wie wenn er schon ganz viel Erfahrung hat. Für mich ist der Auftrag ja noch ganz neu, aber ich freue mich drauf.
Die Woche verreisen wir auf Sigriswil in eine Ferienwohnung, wo wir schon über das Neujahr mal waren. Da kann ich mit den 14 Tagen in Ruhe am Schreiben widmen. «So, so, Sigriswil», sagt Helene. «Ich wohne in Spiez. Da können wir einander über den See einwinken. Die Ferien bleiben ich nämlich daheim. Seid ihr dir, bist du Lehrerin?» «Erraten», sagt die Dame mit dem Eulenblick. «Ihr seid Spiez. Dann kennst du vielleicht meine Gotte, die Schwanderdora. Die gibt es gäbig in der Mädchensäckschule.» «Ah ja, natürlich. Vor allem durch einen Lehrergesangverein. Schau jetzt, das ist jetzt aber lustig.» «Und dann ist also unser Kassier, der Schwanderfritz, dein Papa.» «Ja, genau. Und das Trudi, meine Mami. Sagst du dir allen einen lieben Gruß? Das freut mich jetzt. Und vor allem bin ich gespannt auf deine Texte.» «Ich hoffe nur», sagt Jules, «ihr könnt überhaupt etwas brauchen von mir. Der Götti hat mir ein viel Vorschusslorbeeren zukommen. Vielleicht seid ihr die alle enttäuscht.» «Da hat nur kein Kummer», mischt sich jetzt Werner ins Gespräch. «Ich bin sicher, dass du das kannst.» Und er ruft er über den Tisch ein. «So, wer Mann an ein Dessert?» «Hast du schon Texte?» erkundigt sich Helene beim Chef, wo sie alle ihre Vermicelle, Eiskaffee oder Glassenkuppe in Angriff nehmen. Jules hat den Coupe Dänemark rausgelesen und lebt wohl dran. «Fertig ist noch nichts», erklärt Werner. «Über Entwürfe hat es keinen Sinn zu reden, aber Ideen sind da. Und ich glaube, bis Ende Herbstferien sollte ich allerlei beieinander haben. Und ihr hoffentlich auch.» Damit schaut er neben Jules oder Helene oder Ziggerli an. «Ziggerli, wie steht es bei dir? Könntest du es wieder ein, zwei Nummern machen?» «Ja, ja, ich glaube schon. Soll es etwas mit Musik sein?» fragt der Rotschopf, nachdem er sich die Reste vor der Vermicellnidle vom Schnäuzli geputzt hat. «Natürlich, gern», sagt jetzt der Giss. «Und bitte denke dran, wer einen Text mit Musik hat, soll ihn sofort per Post an meine Adresse schicken. Ich bin froh für alles, was ich möglichst gleich machen kann. Weil Ende Oktober wollen wir loslassen. Und die Premiere ist bekanntlich am 9. Februar.» «Ja, das sollten wir alle in die Hose», lacht Jules. In seinem Kopf müllert es wie wild. Er weiss genau, was der Götti mit seinem Thema von Schweizer Nabu-Show gemeint hat. Das ist schon eins von seinen Lieblingsthemen. Und die ganze Zeit, wo man noch in Weberen am Gesprächeln ist, aber auch nachher, wo er mit dem nicht mehr ganz nüchternen Chef ins Cabriolet steigt, natürlich wieder mit zunigem Verdeck, sucht er nach Ideen zu Songs oder Szenen, die zu diesem Thema passen. Am Werner scheint es recht zu sein, dass sein Gast nicht mehr gerade gesprächig ist. Er muss sich auf die Strasse konzentrieren und das gelingt ihm auch. Bis zur bekannten Rennstrecke vor dem Heimberg her. Da täucht es nicht, der VW-Käfer da vorne fahre wie eine Schnecke und darum tut er den Blinker raus, um zu überholen. Nur blöd, dass auf der Gegenspur ein anderer hinter einem Lieferwägeli die gleiche Idee hatte und wo der Fahrer vom Triumph Cabriolet die zwei Scheinwerfer am Eingang vor grossen Kurven sieht, näher kommen, steht er auf die Bremse für sein Überholmanöver im letzten Moment abzubrechen und wieder hinter einem VW-Käfer weiter zu trötschkeln. Dumm ist jetzt aber, dass durch die Bremse sein Beifahrer gegen die Windschutzscheibe geschleudert wird, wo sich der Poli anschlägt. «Hat's dir etwas gemacht? Soll ich ausstellen?» fragt Werner erschrocken ab allem Weiterfahren und nimmt der Heimbergkehr mit der grössten Vorsicht. «Ich glaube nicht. Nein, fahr nur weiter. Hauptsache, wir sind gleich daheim.» Und später, als sie bei Steffis Boot durchfahren, sagt Jules ganz durch. «Ein bisschen schlecht ist es mir. Es täte mir reue, wenn ich das ganze feine Essen müsste vorgeben. Es war nämlich wirklich ganz wunderbar gewesen. Merci vielmal.» «Das freut mich, Jules. Aber ich habe dir zu danken, dass du mitschaffen bei unserem Programm. Und wegen der blöden Vollbremsung, ich tue mich in aller Form entschuldigen. Hoffentlich spürst du die Folgen nicht allzu heftig.» «Nein, es geht schon wieder», lächelt Jules. «Dann ist es ja gut», macht Werner. Und man merkt, wie es ihm leuchtet. «Ich komme jetzt nicht mehr mit rein», sagt der Chauffeur, wo er ohne den Motor abzustellen am Finkenweg bei Schwanders Haus still hat. «Muss ja noch hei. Ich hoffe, Sigriswil inspiriert dich»,
faszinierender Rundblick auf das Oberland. Passt zu unserem Thema. Aber jetzt tschüss, geh dich erholen. Sagst allen einen Gruß.
Ja klar, aber erst am Morgen, die pennen doch schon lang. Adieu, und merci noch einmal.
Da ist der Triumph schon am Wegfahren. Schülk spürt die kalte Nachtluft um die Ohren. Das tut gut. Das Schlechtsein ist weg. Und zurück bleibt das Gefühl, wo er kein anderes Wort dafür findet, weder Euphorie. Er düsselt zur Schlafzimmertür von den Eltern und lässt alles still. Ob in Schwost oder bei Route über oben, nicht das geringste Geräusch. Schül stockelt leise die Stegen auf. Auf das Mal merkt er den Blämmel vom Wein und sucht im Schreibtisch am Ende seinen Brief. Hören, wie sie reden. Zwischenspiel 5.
Jetzt habe ich eine Autotür gehört. Und wer nur das Motor, der anfährt? Er ist heimgekommen, Frodi. Bin ich froh.
Was ist los?
Schül ist daheim, Frodi.
Ist ja gut. Du kannst endlich schlafen.
13:30 vorbei. Mensch, wir sollten noch schauen, mit ihm reden.
Monde, der braucht uns jetzt nicht. Ist schliesslich 18 gewesen.
Das nehme ich darum schon Wunder.
Was?
Wo sie waren?
Hat es ja gesagt, das Berner Weberen, Gabaret-Sitzung mit Nachtessen.
Oder vorher, den ganzen Tag?
Vernehmen wir den Morgen.
Der Morgen ist doch noch ein Brief gekommen, bestimmt vom Emni.
Ja, yeah, und der?
Die haben sich doch schon ganz lang nicht mehr gesehen. Was schreibt sie ihm echt?
Ich wollte jetzt pfusen. Gute Nacht.
Jetzt probiert er die Stegen aufzudüsseln. Ist aber mehr ein Trampel. Hat auch ein bisschen hoch. Nicht das erste Mal. Hat er gehört raufgehen. Frutti. Frutti. Das ist doch einfach kein Vater.
Rudi und Frodi im Schlafzimmer am 2. Oktober 1962 zur Nacht um 13:30.
So Leute, das wär's gsi für heute. Gleich schon kommt der nächste Abschnitt. Hat sich gefallen, schreibt mir's. Es nimmt mich Wunder, glaubt mir's. Vor allem, leset, tut nicht zu wüst. Jetzt lebt wohl und tut nicht zu wüst. Euer Hans-Jürg Zink.